Wenn ich morgen gehen müsste, kann ich kurz vorher nochmal zurückblicken und sagen, was hatte ich für ein tolles, geiles Leben. Und wenn das Leben nicht enden würde, das wäre eine Katastrophe. Ich glaube, es gäbe Mord und Totschlag. Es ist dieser unendlich wichtige Rhythmus, geboren werden, um auch irgendwann zu gehen und etwas zu hinterlassen. Und wenn es nur Good Vibes sind, beziehungsweise in meinen Kindern, meinen Enkeln weiterlebe, ich habe sogar etwas geschaffen, was mich wahrscheinlich noch jahrelang nach meinem Tode weiterleben lässt, nämlich meine Musik. Also ich schaue zurück und sage, und ich habe wirklich alles gelebt. Ich habe überall gelebt. Ich habe in den Staaten, ich war in Kanada, habe ich gewohnt. Ich habe auf Ibiza gewohnt, ich habe auf Mallorca. Ich war überall da, wo ich Bock drauf hatte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Matthias Reim, der 1990 mit Verdammt, ich lieb dich den Überhit in seiner inzwischen 5 Dekaden umspannenden Karriere hinlegte. 16 Wochen ununterbrochen an der Spitze der deutschen Charts und rund 2,5 Millionen verkaufte Singles. Seitdem hat der heute 66-jährige Musiker, Songwriter und Produzent eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt. Vom umjubelten Teenie-Star mit Topverkäufen über das drohende Karriereaus, Millionenschulden und einer damit verbundenen Insolvenz bis hin zum großen Comeback im Jahr 2003. Jetzt hat er mit Zeppelin sein jüngstes Studioalbum veröffentlicht. Grund genug, um mich mit Matthias bereits zum zweiten Mal zu einem Road to Glory Talk zu treffen. Wir sprechen über die Vorzüge eines Lebens mit leichtem Gepäck, den Tod seines Vaters, die Tücken des körperlichen Älterwerdens, die eigene Endlichkeit und seine Sehnsucht nach mehr Ruhe und Gelassenheit. Matthias Reim hat mir verraten, warum er es als eine Katastrophe empfinden würde, wenn er unsterblich wäre, wieso er auch heute noch oft vergeblich gegen seinen inneren Klugscheißer ankämpft, was für ihn das Glücksrezept für seine Ehe mit Christine Stark ist, was seine 2-jährige Tochter Zoe für ihn bedeutet und warum eine offene Beziehung für ihn niemals funktionieren würde. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Matthias Reim.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Matthias Reim, herzlich willkommen bei Road to Glory zum zweiten Mal. Das erste Mal war es digital und heute sitzt du live und in Farbe vor mir im Berliner Sheraton Hotel. Und ja. Ich freue mich total, dass wir uns jetzt mal persönlich
treffen. Ich finde das auch super. Das Wetter ist so grausam, dann haben wir es hier so gemütlich drin.
Wir sitzen hier in einem kuscheligen Konferenzraum, es halt ein bisschen, aber wir machen uns das jetzt gemütlich.
Ja, so Hall kennen wir ja auch von der Bühne. Wir sind halt groß. Ne?
Genau. Matthias, du hast ein neues Album am Start und das heißt Zeppelin. Und gleich der Titeltrack Zeppelin ist einer meiner Lieblingssongs auf diesem Album. Und in dem Song geht es ums Loslassen, um sich von Dingen trennen. Du singst da, immer wenn wir an was glauben, dann waren es doch nie Sachen. Es ging immer um Liebe, es ging immer ums Machen. Wie schwer oder wie leicht fällt es dir, dich von auch mit emotionalen Erinnerungen behafteten Dingen zu trennen? Das ist ja für viele Menschen sehr schwer und einige tun sich da viel leichter und können viel leichter Inventur machen in ihrem Wust an persönlichen Dingen.
Mir fällt das schwer. Und ich habe es wirklich durchgezogen, weil mehr oder weniger parallel zu dem Titel, ja, ich stelle den Kram raus in den Regen. Mir gefiel dieser Satz so gut und ich habe ein großes Haus und bin oft umgezogen und jedes Mal habe ich Kisten gar nicht mehr aufgemacht. Also
die landet in deinem Keller oder
ja,
irgendwo?
Ja, ich habe so einen riesigen Speicher und der stand wirklich, weiß ich nicht, wirklich groß, 60, 70 Quadratmeter bis zum Rand voll mit Sachen, die ich nicht mehr angeguckt habe. Und ich habe gesagt, ich kriege Beklemmung hier in diesem Haus, wenn ich darüber nachdenke, was hier alles rumsteht. Und dann habe ich einen Kumpel angerufen, der kann zupacken und habe gesagt, hast du eine Woche Zeit? Es soll dein Schaden nicht sein, aber ich brauche Hilfe. Ich brauche Luft. Und dann sind wir wirklich im Rauschwellen. Ich habe einen Lastwagen, und den hatten wir 7-mal voll. Und dann sind auch endlose Kisten mit alten Sia-Fotos von irgendwelchen Tourneen. Und ich habe gesagt, das gucke ich mir nicht mehr an. Ich stelle doch keinen Dia-Projektor auf, um mir eine beschissene Tournee von 1995 anzugucken. Weg. Wirklich einfach, ich habe wirklich alles weggeschmissen oder auch die endlosen Sammlungen von Bravos und was da alles rumlag. Ich habe gesagt, furchtbar und will ich nicht mehr, das gehört nicht mehr zu meinem Leben. Die Erinnerungen trage ich in meinem Herzen.
finde ich es sehr schön, dass man das so sagen kann. Aber du sagst ja selber, es ist dir nicht so leicht gefallen. Das war sozusagen ein ritueller Akt, dass du dich einfach jetzt getraut hast und gesagt hast, so, jetzt wird Tabula Rasa gemacht und ich schaue auch gar nicht mehr rein, weil dann geht es nämlich wieder los mit dem Kino. Oh Gott, guck mal, da
wenn
ist
du,
ja doch ein Schatz.
Wenn du reinkommst und ich habe auch die Kisten eben nur aufgemacht. Ich habe das schon öfter versucht und bin dann immer hängen wie, weiß ich nicht. Ich glaube, wir alle sind so. Und dann hat das wirklich etwas Wunderschönes hervorgerufen, nämlich als der Speicher leer war, fing ich an, durch den Rest meines Hauses zu gehen. Ich machte meinen Schreibtisch auf, meine Bücherschränke, was da drin, habe ich gesagt, weg. Ich bin wirklich mit diesen riesigen Säcken und zu Socken kann ich auch noch was erzählen. Ich habe einen ganzen Schrank voll Socken bei meinem Sohn gefunden oder als mein Sohn, ja, da wo mein Sohn in meinem Haus gelebt hat, ein ganzer Schrank. Ja, aber nur Einzelstücke.
Das kenne ich aber auch mit diesen Einzelstücken.
Ich habe das alles entsorgt und als das dann soweit war, ich sage, ey, guck dir das mal an, wie das hier aussieht, habe ich festgestellt, dass ich dann meine Möbel nicht mehr mochte.
Aber würdest du denn jetzt sagen, nachdem du dich getraut hast, das ist ein befreiendes Gefühl, mit in Anführungsstrichen leichterem Gepäck durchs Leben zu gehen? Also weil natürlich kann man auch das mit leichterem Gepäck übertragen auf zwischenmenschliche Geschichten, dass man ja auch Menschen im Leben hat, die einem nicht gut tun, von denen kann man sich auch trennen. Aber hier reden wir jetzt über Inventur, dass das der ganze Ballast des Sammelns und der ganzen Sachen, die man nicht mehr braucht, entsorgt wird. Ist es schöner, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein?
Definitiv. Es ist auch schöner, in ein relativ leeres Haus zu kommen. Ich habe mir vor 3 Jahren ein Häuschen in Italien gekauft. Das ist ein reines Ferienhaus. Und da ist auch bewusst, ja, habe ich da 2 Jeans, 2 T-Shirts, mehr habe ich nicht da. Eine Gitarre noch, ich gebe es zu. Das ist aber, falls mich ein kreativer Moment übersteht. Und ich bin so gerne da. Das heißt, die Schubladen in dem Haus, auch in den Schlafzimmern, sind leer. Okay, die Küche hat natürlich Besteck. Und ich schaue mich um und denke, warum bin ich, auch wenn ich wenig Zeit habe, warum bin ich nach 3, 4 Tagen, wenn ich da bin, so entspannt, so erholt, weil ich nichts sehen muss. Ich beschäftige mich mit mir selbst, ich habe mein Telefon, mein iPhone, ich habe einen Fernseher, da klar. Aber ich gehe schwimmen oder nehme meinen Motorroller und fahre durch die Gegend, ich mache was anderes und da ist, du kommst in dieses Haus und es ist nichts, was man wegräumen muss und es ist nichts, was man groß aufräumen muss, außer vielleicht das Nutella-Glas vom Frühstück, räum mal weg. Ja, und stell noch ein Bier kalt. Das ist das Einzige, was du dann da machst. Und das habe ich jetzt, oder setze ich gerade auch zu Hause um, indem ich wirklich auch Möbel raus, einfach mal Platz, wirklich Platz schaffen.
Ja, und das ist was ganz Inspirierendes, glaube ich. Man traut sich aber nicht, weil man so verhaftet ist.
Und plötzlich merkte ich auch, dass ich wieder kreativer wurde. Ja, ich hatte wieder Songideen, ich hatte wieder Lust auf etwas zu machen, auf musikalische Projekte. Das deswegen raus mit dem Plunder. Und vor allen Dingen, ist auch bei Kleiderschränken so. Eigentlich sollte man das, was man ein Jahr nicht angerührt hat, einfach zack in die nächste entsprechende Tonne schmeißen, sagen, auch wenn diese Scheißjacke 1.000 Euro gekostet hat, ich ziehe sie nicht an.
Da kommt aber immer das Argument von den Ladies, einfach lange noch warten, dann ist es wieder dieses Retro-Teil und ist dann mega angesagt, aber am Ende zieht es doch wieder kein Mensch an.
Es stimmt einfach
nicht. Jetzt räum mal auf damit.
Und auch bei den Ladies stimmt das nicht. Das glauben die manchmal und lassen das dann da hängen, weil sie es auch mal geliebt haben und mal gekauft haben und es einfach mal aus einer Tüte Glück kam. Ja, aber dieses Glück ist endlich.
Das ist ja endlich. Nein, aber ich kann das wirklich auch nur unterstreichen. Ich finde das auch was sehr Inspirierendes und Schönes. Gerade wenn man mal umzieht, dann ist ja auch mal die Option, dass man sich mal von dem ganzen Kram mal so ein bisschen befreit. Und ich glaube, das war genau richtig. Bloß nicht in diese alten Kartons gucken, die du schon 5 Jahre nicht mehr geschaut hast. Es ist eh Bullshit. Also das bringt nichts. Also.
Du entdeckst nichts.
Im Song Das Gute von Morgen singst du die Zeile, das Gute von Morgen sind die heutigen Zeiten, wenn wir uns eines Tages über sie unterhalten. Durch rosarote Brillen, gnädigen Blick wünschen wir sie uns dann zurück. Und was uns dann einmal bleibt von den heutigen Zeiten, sind am Ende zum Glück nur die besseren Seiten. Statt sie zu beklagen, gestalten wir sie. Sie sind morgen schon Nostalgie. Wunderbare Zeilen, finde ich, deswegen habe ich mir das notiert. Kannst du bitte mal sagen, was für dich die Hauptintention dieses Songs ist? Weil ich finde, da kann man viele schöne Sachen reininterpretieren. Aber was war so das, was dich dazu gebracht hat, diesen Song zu schreiben?
Ja, wenn ich selbst habe mich dabei auch erwischt, dass ich sage, irgendwie die jetzige Welt ist total aus den Fugen. Die Welt war schon immer aus den Fugen. Ja, also wenn ich heute an die 80er Jahre denke, war das für mich einfach eine tierische Zeit. Aber da draußen war kalter Krieg. Ja, all das haben wir in unserer Erinnerung ausgeblendet.
Absolut, ja. Gerade die Anfang der 80er waren richtig heftig. Da haben sich ja Russland und USA permanent bedroht.
Ja, wir lebten unter dem, eigentlich unter Cruise Missiles, die bereit waren zum Abschuss. Aber das haben wir verdrängt oder wir haben damals gab es ja auch Demonstrationen dagegen. Es wurde sich damit beschäftigt. Und aber was in der Erinnerung zurückbleibt, Ja, wenn ich an die 80er denke, das sind eigentlich nur schöne Bilder und die Sachen, an die man sich erinnern will oder die mir auch vielleicht auch den Weg geebnet haben, wo ich mich entwickelt habe, sonst wäre ich heute nicht der, der ich bin und auch nicht da, wo ich bin. Da erinnere ich mich dann gerne dran zurück, aber das ist immer dann nur an die Sachen, das hat irgendwie ja funktioniert und irgendwie war das schön und dann also die erste Freundin und boah, das sind die Sachen, die hängen bleiben.
Und wahrscheinlich sagst du, also auch jetzt haben wir herausfordernde Zeiten, wenn jetzt Leute, die jetzt sozusagen als Twins diese Zeiten erleben, mal 30 Jahre älter sind, dann werden wahrscheinlich auch sagen, ach, das war so toll in den 2020ern, ne? Und also man verklärt das.
Man verklärt es automatisch. Ich glaube, so funktioniert unser menschliches Gehirn. Mhm. Ne? Und es ist, wenn ich manchmal von meinem ersten Auto erzähle, ja, ich habe das Auto natürlich geliebt. Ich hatte keine Kohle, ich hatte ein paar hundert Mark, für das habe ich das gekauft und ich hatte einen Bruder, der konnte das reparieren, weil es ständig auseinanderfiel. Aber das war für mich das Größte. Und wenn ich an dieses erste Auto denke, dann denke ich, boah, wie geil. Wenn ich mir überlege, was für eine Schrottkarre das eigentlich war. Und ich hatte nur Ärger und bin überall liegen geblieben. Wenn das Fenster, die Tür zugemacht hast, da fiel die Fensterscheibe raus. Aber das ist weg. In der Erinnerung ist es da wie dieses Glücksgefühl, dass ich es endlich hatte.
Ich habe ein bisschen reininterpretiert auch in diesen Song, dass du die Menschen auch natürlich dazu ermunterst, viel bewusster und intensiver das Jetzt zu leben. Also dass man nicht erst sich dann an diese schönen Zeiten mit der rosaroten Brille zurückerinnert, sondern eben auch nicht vergisst, ganz bewusst dankbar zu sein für das tolle Leben, was wir ja trotz der bescheidenen politischen Situationen ja leben können. Wenn wir nicht, gibt natürlich auch Benachteiligte. Also nicht alle haben ein tolles Leben, aber viele in Deutschland haben ja ein gutes Leben und können sich dankbar schätzen. Aber ist das für dich ein Appell auch, so dieses Lebe jetzt und genieße?
Irgendwo ja, weil ich mich, ich bin jetzt auch schon älter und genieße das hier und jetzt heute anders als mit 30. Mit 30 hatte ich viel mehr wirre Pläne und wusste nicht, wo die Reise hingeht. Heute bin ich werde immer auf der Reise sein, aber ich bin gesettelt, ich habe viel erreicht, ich brauche mir keine großen Sorgen zu machen. Und ich sage auch meiner Familie öfter, wenn die gerade wieder am Meckern sind, dass es irgendwie alles scheiße ist, sage ich, hey, guck dich mal um. Schau dich einfach mal um, wie gut es dir geht, wie gut es uns geht. Das ist was Wichtiges und dass man sich umsagt, hey, ich bin, falls man es ist, ich bin gesund, wir haben genug zu essen, genug zu trinken, wir haben Frieden. Und dann kommt natürlich noch was dazu, das, was wir tun, ja, hat immer Konsequenzen. Auch eine Entscheidung, die wir treffen, ob wir in der Beziehung bleiben oder ob wir sie aufgeben, hat Konsequenzen für unser ganzes Leben. Die entscheidest du im Hier und Jetzt. Und ja, im Hier und Jetzt ist egal, was du sagst, was du tust, was du schreibst. Das macht deine Zukunft.
Wie erklärst du dir ich interpretiere das jetzt einfach so, wie ich dich erlebt habe in deiner Karriere und auch als Mensch, wenn ich dich in Interviews sehe. Wie erklärst du dir diesen unbändigen Hunger aufs Leben? Du hast ja so eine im positiven Sinne eine Rastlosigkeit. Du willst unglaublich viel machen. Du bist kreativ. Du tust dich schwer im Stillsitzen. Wie erklärst du dir das? Weil du könntest ja auch sagen, ich habe so viel erreicht. Du hast es selbst gesagt, ich könnte jetzt auch ein halbes Jahr immer nur mich in die Sonne setzen und gut sein lassen. Ne? Aber das bist du aber nicht, oder?
Ja, das Problem ist, dass ich mich so schnell langweile. Und das ist, also ich kann mich wirklich, ich konnte nicht stillsitzen. Ja, ich wurde schon in der Schule immer zum Direktor geschickt, weil ich auf dem Tisch lag, weil ich im Unterricht gesungen habe. Ich war immer ein unruhiger Geist, der halt weiter wollte. Na, ich konnte nicht an einem Tisch sitzen, das jahrelang immer am selben Platz.
Und dann noch in der Schule.
Dann noch in der Schule. Das war für mich eine Qual. Das Drumherum war schön. Ich bin gerne in die Schule gegangen. Aber dieses 45 Minuten stillsitzen müssen, war nichts für mich. Und das ist wie in meinem Kopf auch so. Ich kann ohne Projekte im Kopf, kann ich nicht sein. Also wenn ich irgendwas geschafft habe, wie jetzt zum Beispiel, wir haben gerade darüber gesprochen, das Haus klar gemacht habe, entmüllt habe, dann muss ich mir ein neues Projekt aussuchen. Dann muss ich sagen, was kann ich jetzt machen? Musikalisch, okay, das wollte ich schon immer mal machen. Jetzt gehst du es mal an. Und dann setzt du damit mit dem Punkt in deiner Langeweile, an diesem Zeitpunkt deines Lebens, setzt du etwas in Gang, was wieder etwas in Gang setzen wird.
Also so eine Art Kettenreaktion.
Alles, was wir tun, ist eine Kette.
Hast du das Gefühl, dass in dir eine Stimme ist, Matthias, pass auf, du verpasst was Tolles, du verpasst was Spannendes, weil das hat man ja als sehr junger Mensch, da hat man jetzt, heißt ja jetzt ganz modern, Fear of Missing Out, also das ist die Angst, dass man irgendwas Tolles, die tollste Party verpennt, das tollste Rockkonzert. Bist du da ein bisschen gelassener, weil du ja schon so viel erreicht hast, oder brennt das auch noch in dir, dass du sagst, Mensch, das möchte ich auch da dabei sein?
Nee, das hat sich bei mir unfassbar beruhigt. Also das ist dieses zu erkennen, dass man was erreicht hat und ich bin da eher im Moment so, ich genieße die Stabilität, die ich habe. Aber ich war bis vor 10 Jahren war ich genauso. Ja, ich war immer vorne weg, immer was Neues, immer gucken rechts, links und dieses, ich verpasse irgendwas, das war auch Teil meiner Unruhe. Natürlich auch irgendwo hat es auch meine Kreativität gefördert. Ja, aber ich bin 66 Jahre alt. Das war mein Opa schon auf dem Sofa und hat ist gar nicht mehr aufgestanden.
Du, aber du weißt ja, also ich meine, ich brauche jetzt nicht Udo Jürgens zitieren, und der ist jetzt leider auch nicht mehr unter den Lebenden, aber so energiegeladen, mein Lieber, ich glaube, da lachst du drüber und also 66, was ist das schon?
Ja, im Prinzip ja, aber ich merke, dass ich mich manchmal nach mehr Gelassenheit und Ruhe sehne und plane das jetzt auch schon mal, dass ich wenigstens mal sage, vielleicht nächsten Sommer bin ich einfach mal 6 Wochen off. Ich mach mal Urlaub. Also ja, ich habe ja jeden Sommer Open Airs. Ja, ich habe alles Spielzeug, was ich liebe und mir anschaffen konnte und mir auch leisten konnte, also Boot und Motorräder und sowas. Stelle nur fest, solange ich mir das easy leisten kann, habe ich nicht die Zeit, es zu nutzen. Also das Boot steht rum, die Motorräder stehen rum, weil ich ständig unterwegs bin und Konzerte spiele. Da verdiene ich wiederum Geld und komme nach Hause und könnte mir jetzt noch ein neues Motorrad kaufen. Stelle aber fest, dass ich auf der anderen Maschine gerade mal 36 Kilometer drauf habe nach einem Jahr. Ja, das ist so der Preis, den du zahlst dafür, dass du ein Kindskopf bist und dir Spielzeug kaufst, was du dir leisten kannst, wenn du schön viel arbeitest. Wenn du schön viel arbeitest, bist du nicht da und hast die Zeit für das Spielzeug gar nicht. Also auch so ein Kreislauf, wo ich mal sage, ich muss den mal aufbrechen. Ich nehme also jetzt irgendwann mal ein Motorrad und gehe da mal für 6 Wochen in Urlaub. Nicht, dass ich um die Welt fahre mit dem Motorrad, sondern das soll nur dafür dastehen, dass ich von da, wo ich dann bin, 5 Kilometer fahre, um mich in einen Café zu setzen und sage einen Espresso bitte und einen Pilz und einfach mal nichts mache. Das ist ein Traum, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert bei mir.
Nun ist es ja Fakt, dass du hast mehrere Motorräder, ne? Oder hast du eins? Eine Harley oder was ist das?
Ich habe 15.
Keine weiteren Fragen. Denn auf Zeppelin ist ja auch eine Liebeserklärung an deine Motorräder, nämlich Easy Rider, geboren, um wild und frei zu sein. Da wollte ich dich fragen, bist du ja 7-facher Papa und dein jüngstes Würmchen ist jetzt gerade 2 geworden. Hast du da manchmal so den Gedanken, oh Matthias, auch wenn es das Geilste der Welt ist, auf dem Motorrad zu sitzen, pass lieber auf, wenn ich da jetzt mal unglücklich stürze und oder blendest du sowas einfach aus, weil es ist einfach so unvergleichlich, auf so einem Motorrad zu sitzen und das wird sich dir auch von niemand schlecht reden lassen.
Das kann man mir nicht schlecht reden, weil ich es ist natürlich ein größeres Risiko, aber ich fahre auch dementsprechend. Das heißt, ich fahre über keine Kreuzung, auch wenn ich 1000-mal Vorfahrt habe, ohne dass ich Blickkontakt habe. Es kann also sein, dass ich auf einer Schnellstraße plötzlich auf 30 runterschraube. Ja, langsam, weil ich weiß, hat der mich gesehen oder hat der, du kannst da schon eine Menge machen. Und ich bin auch keiner, der mit extrem Schräglage durch die Kurven geigt, sondern.
Und nicht von 0 auf 100 in 6 Sekunden.
Brauche ich alles nicht, sondern ich fahre gerne so mit 90 über die Landstraße und weiß genau, wo es tricky werden kann. Also da passe ich höllisch drauf aus, weil ich werde noch gebraucht. Ich habe Kinder, die mich einfach wirklich absolut noch brauchen. Und ohne mich würden wirklich dann eben 6, 7, 8 Welten einfach zusammenbrechen.
Du hast bislang ein wahnsinnig spannendes, ein sehr quirliges Leben voller extremer Höhen, aber auch mancher Tiefen erlebt. Du hast wahnsinnig viel Triumphe gefeiert. Manchmal warst du aber auch, wie du in einem deiner Songs sagst, unten durch auf Zeppelin.
Aber massiv, ja.
Massiv. Ist es so, wenn du heute auf dein Leben zurückblickst, dass dich da eigentlich nichts mehr schocken kann? Weil du sagst selber, du bist da gesettelt, du hast wahnsinnig viel erreicht, du hast ja auch eine materielle Sicherheit. Ist das ein schönes Gefühl, heute sagen zu können, trotz dieser ganzen Achterbahnfahrten bin ich heute tiefenentspannt und mich kann eigentlich so schnell nichts mehr jetzt schocken oder aus der Bahn werfen, wenn es mal irgendwie, ich stelle sich auch so ein, dass du gar nicht mehr jetzt irgendwelche Risiken eingehst, auch nicht an der Börse spekulierst, also eigentlich brauchen wir uns da keine Sorgen machen, aber bist du da ruhiger oder hast du immer noch ein bisschen Sorgen?
Nein, ich gucke gerne mal so auf meinen Kontostand, gucke mich um, was ich habe und sage, alles gut. Ich sage auch öfter mal, wenn ich jetzt, wann dann? Also zum Beispiel bei meinen Motorrädern, wenn mir eins gefällt, dann sage ich, pack mir das ein. A, verlieren die kaum an Wert. Also ich gebe nicht wirklich Geld aus oder jedenfalls nicht viel Geld aus. Das kann ich mir immer leisten, weil ich das mit 85 wahrscheinlich nicht mehr fahren können werde oder nicht mehr machen werde. Ja, höchstens noch die mit 23 PS und ein Zylinder, 350 Kubik, Höchstgeschwindigkeit 80. Das vielleicht noch, aber die schwereren, schnelleren Dinger, die werde ich irgendwann nicht mehr handeln können. Mhm. Und deswegen sage ich mir dann auch gerne, wenn ich jetzt, wann dann? Weil die kriegen ja auch kaum Kilometer, wenn ich fliegt in der Garage, ich verliere wirklich nicht viel Geld und genieße es, dass ich mir das leisten zu können und sagen, ey, das Spielzeug habe ich und Gott, wenn es langweilig wird, verkaufe ich es wieder.
Ja, würdest du bestätigen, du hast heute eine Grundentspanntheit. Also du bist dann, sagst mir, was soll mich noch schocken? Und das Leben hat ja auch mich ganz schön durchgeschüttelt, ne? Und also ich war ganz oben.
Jetzt, was der Erfolg, mein Erfolg ist, so schön stabil, dass ich mir um den auch keine wirklichen Sorgen mache. Ob da mal 1000 mehr in der Halle kommen oder 1000 weniger, ob dann, sagen wir jetzt bei mir 7000 oder 8000 schon. Mein Gott, dann hatten die einfach keine Zeit.
Genau, das ist die richtige Einstellung.
Und ich bin auch, was so Charts angeht und Wettbewerb, da bin ich tiefenentspannt, weil es mich eigentlich nicht tangiert, weil es mein Leben nicht ändert. Es ist nicht essentiell wichtig und ich brauche auch mir nichts mehr zu beweisen.
Und das ist doch was Wunderbares.
Wenn mein Song kein Hit wird, dann sag ich, jo, dann ist es eben keiner. Egal. Ja, während ich zum Beispiel auch bei meinen Kindern sehe, die in meine Fußstapfen treten, wie schwer das ist und wie die auf der Jagd sind nach einem Hit, nach Erfolg, nach Anerkennung. Ja, ich sag mal, Leute, das ist der Weg. Ja, ich war das in dem Alter auch. Ja, ich war ruhelos und habe alles ausprobiert, was ich ausprobieren konnte, weil ich nach oben wollte, weil ich Rockstar werden wollte. Das war mein Traum, genauso wie es der Traum ist von meinen Kindern oder auch meiner Frau. Und ich versuche immer ihnen zu erklären, dass sie nie ankommen werden. Auch ich bin nie angekommen. Ich bin entspannt, aber ich bin ja nicht angekommen. Mein Weg ist ja nicht zu Ende. Es wird immer ein nächstes Album geben. Es wird immer ein nächstes Konzert geben. Und egal, ob man mal irgendwann auch ein ganzes Stadion spielt und das ausverkauft ist, was machst du nach dem Stadionkonzert? Du gehst ins Hotel und sagst, was mache ich jetzt? Du fällst danach ja nicht tot um. Ja, Ziel erreicht, Bingo, und jetzt kann ich diese Erde verlassen. Oder erschießt dich. Sondern du sagst so, was mache ich jetzt? Und das ist der Weg. Mhm. Und dieser Weg, gerade bei einem Musiker, bei einem Kreativen, hört nie auf. Du hast einen Hit, ja geil. Und was machst du, wenn der aus den Charts fliegt? Du denkst drüber nach, dass du wieder einen Hit haben willst. Also was machst du? Jetzt kannst du ja den gleichen Hit nicht nochmal schreiben. Das war bei mir nach verdammt
ich wollte so sagen, also dieser Mega-Hit, das war ja klar, dass dann erstmal nichts kommen kann.
Ja, ich wurde auch gequält. Also ich wurde wirklich gequält von meiner Mutter. Der spielte ich dann meine neuen Kompositionen vor und dann stand die immer in der Küche mit ihrem, machte so einen Spitzen, ja Matthias, ein verdammt ich lieb dich ist das nicht. Ich sage, oh Mama, den habe ich auch schon geschrieben.
Aber find ich super, weil kann man nur raussenden, dass man ja wirklich nie ankommt. Und egal, in welcher Branche man ist, also das ist ja, ich finde, das ist auch so schrecklich, wenn man sagt, jetzt bin ich angekommen, dann kann man ja auch in die Kiste springen. Ne? Also irgendwie ist das Leben ja ein Fluss und ein Fluss, ankommen ist dann irgendwie die Frage.
Auch so blöd das Ding, der fucking Weg ist das Ziel. Das Weitergehen, was mache ich morgen?
Mit was für Gefühlen und Gedanken denkst du an deine Kindheit zurück? Also sagen wir Kindheit, Teenager. Du musst das jetzt nicht total ausführen, aber jeder hat ja so auch spontan Gefühle. Ich kann mal sagen, also meine Kindheit war eigentlich glücklich, aber die Schulzeit war ganz ätzend und ich habe mich richtig unwohl gefühlt.
Das kann ich unterschreiben. Hatte eine geborgene Kindheit. Ich hatte tolle Eltern. Wir hatten ein schönes, kleines, einem Lehrergehalt entsprechendes Haus, aber wir hatten genug zu essen, zu trinken. Ja, ich hatte zwar nie ein neues Fahrrad, sondern die wurden immer weitergereicht. Der Große kriegte dann Größeres und ich kriegte dann seins. Der hatte dann Neues. Aber es war nicht anders zu machen, sondern war einfach kein Geld da. Aber wir hatten ein tolles Zuhause. Ich denke gerne daran zurück. Ich bin auch gerne aus der Schule nach Hause gekommen. Es war immer schön, Mama wiederzusehen und mit ihr zu quatschen. Und dann kam dir der Hund entgegen. Und dann kam mein Vater aus der Schule, ja, ein fröhlich Liedchen pfeifen. Der war auch immer einfach so gut gelaunt. Und dann spielte der erstmal im Garten mit dem Hund. Ja, und wir setzten uns irgendwie auf die Liegestühle und guckten ihm zu und quatschten. Das war so geborgen und das war schön. Das zog sich auch, dieses tolle Verhältnis zu meinen Eltern, durch mein ganzes Leben.
Was würdest du sagen, bist du ihnen im Rückblick ganz besonders dankbar? Für was? Also ist ja so, dass Eltern einen ja auch viel mit auf den Weg geben. Sie prägen einen. Und wenn man mal so in sich geht, mein Vater ist wie deiner letztes Jahr verstorben. Da sind wir Partner in Crime. Also das ist natürlich eine Zäsur. Und da überlegt man auch mal, wofür ist man eigentlich ganz besonders dankbar? Für den Menschen, der einen auf die Welt gebracht hat. Natürlich in Zusammenarbeit mit deiner Mama, logisch.
Aber. Nein, ich glaube einfach, wenn man von sich sagen kann, ich hatte eine glückliche Kindheit, dann ist man dankbar für jahrelange Erinnerungen. Ja, und ich habe an meine Eltern wunderschöne Erinnerungen, vor allen Dingen an meinen Vater, also als der verstarb, das war wirklich eine Zäsur, das war ein unfassbarer Hieb, weil da womit eigentlich als Kind glaubte man eine Ewigkeitsgarantie zu haben auf Papa und Mama. Ja, meine Mama ist dann vor 12 Jahren verstorben. das war schon komisch, aber als mein Vater dann letztes Jahr ging, habe ich gesagt, wow, wow. Ja, und wenn ich dann eben so zurückblicke, wie gerne ich, auch von der Universität, die war so eine 40 Minuten, Autominuten von zu Hause entfernt, wie gerne ich in freien Stunden nach Hause gefahren bin. Einfach, um mich auf die Terrasse zu setzen und mit meiner Mutter einen Kaffee zu trinken. Und die waren immer da. Die waren einfach, ja, sie waren immer da. Und plötzlich sind die nicht mehr da. Auch wenn man damit gerechnet hat. Und wenn jemand 94 ist oder 95.
Ist toll. Es ist natürlich wahnsinnig schön. Also toll, wenn man so alt werden kann. Und ich glaube, dein Papa war auch lange fit,
ja,
ne? Also
95.
Der war ja, ne? Ja,
kurz vor 95. Ist er verstorben und da war er auch nicht mehr. Und dem ging es nicht. Der hatte auch keine Lust mehr. Mhm. Und wir wussten auch, dass das kommt. Und wir hatten, auch ich mit meinen Brüdern, wir waren vorbereitet. Wir sagen irgendwann, ob wir den 95. noch feiern, das sehen wir jetzt nicht so richtig. Ganz sachlich darüber gesprochen. Aber als es dann soweit war, und bei allen, auch bei mir, kam dann diese Wand der Erinnerung. Ja, wir waren noch gerade noch zusammen in Kanada und waren schwimmen und er ist vom Boot gesprungen bei voller Fahrt und hat gesagt, ich schwimme zurück und da war er 70 oder so.
Wahnsinn.
Ja, immer nur auch so ein Kindskopf gewesen, der und dann auch so eben Telefonate, die Telefonnummer, die ja, hast du dein Leben lang im Kopf, aber der nimmt keiner mehr ab.
Du hast auf Zeppelin ja deinem Papa auch einen Song gewidmet, nämlich den Song Radio. Ja. Und wieso hast du dich als, nehmen wir an, das ist autobiografisch, wieso hast du dich für das Radio als Erinnerungsstück an deinen Papa erinnert? Also ich kann es mir denken, ich finde das auch wunderschön, aber erzähl nochmal mit eigenen Worten.
Ja, das ist so, ich habe den Song geschrieben in der Zeit, wo ich verarbeitet habe. Und es gibt so Sachen, die mich unheimlich beschäftigen. Und meine Tochter, die ist so ein bisschen spirituell veranlagt und war dann irgendwie da und sagt, ich kann ihn spüren, er ist hier bei uns. Und ich denke, ich verdrehe mal die Augen, das ist ja so ein Scheiß. Ne?
Ja, das gibt so.
Aber ich, wie gesagt, und es gibt ja auch so viele Menschen, die an ja an so eine Koexistenz Geistern und Seelen und so weiter daran glauben. Ich glaube da nicht so richtig dran. Mhm. Ich fände es toll, wenn es das gäbe. Aber mir fiel eben ein, dass als ich gefragt wurde, wir räumen das Haus aus. Willst du irgendwas oder willst du kommen? Und da habe ich nur gedacht, wenn es Papas Radio noch gäbe, das, womit er immer am Fenster stand und versucht hat, Radio Luxemburg einzufangen, das würde ich holen. Das ist das Einzige. Ansonsten sage ich, ich bin möbliert. Ja, ich brauche nichts, ich habe genug.
Du hast dich doch gerade kistenweise getrennt
ja,
von
genau. Sachen. Ja, genau. Ich brauche nichts. Ich möchte auch nicht den alten Milchschrank oder irgendeinen Scheiß in meinem Haus stehen haben. Sag ich, macht damit, was ihr wollt. Fand die Situation aber gut, dass mir das einfiel. Habe ich gesagt, das ist einfach ein wunderschönes Bild. Nämlich das, was mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Daran ist mein Vater schuld. Indem er, also schuld natürlich
nicht. Er hat sondern die Saat gesät.
Er hat die Saat gesät, weil er, weil das auch so mit so Bildern verbunden ist. Und wir dann immer versucht hat, die Antenne auszurichten, weil wir da im Nordhessischen echt schlechten Empfang hatten und gerade für Radio Luxemburg, ne, nicht zu vergleichen mit RTL.
Ich wollte sagen, Radio Luxemburg war the hardest shit, ne? Also das, ja, war, das musste war man einfach hören. Ne?
Und das hat mich als 6-7-Jähriger einfach so geprägt. Und auch die damals natürlich ganz neue Musik, die Beat-Musik, ob das die Monkees waren oder die Stones oder die Beatles oder was auch immer. Das hat mich so fasziniert, dass ich, da wurde die Saat ausgesät, was bei mir dann im Kopf und im Herzen hängen geblieben ist und auch als mich nie wieder verlassen hat. Ich blieb die Musik, die aus diesem Radio damals kam. Und dann habe ich mir eben vorgestellt, wäre doch witzig, wenn ich darüber einen Song schreibe, einmal über diese Vergänglichkeit für etwas, was man für selbstverständlich hält. Ja, und das verbinde mit dem Symbol Radio und dann noch ein kleines bisschen Aberglaube mit reinpacke und sage, vielleicht höre ich ja im Rauschen eines Radios irgendwann mal seine Stimme. Mir gefiel das als Abschied. Ja,
ich finde es auch ein wunderschöner Song, Matthias. Wann hast du dich denn mit der Erkenntnis abgefunden, dass unser aller Leben endlich ist? Das ist eine Sache, die wir lange verdrängen. Und ich finde es auch nicht so gut, wenn man ständig sich über den Tod Gedanken macht. Aber es ist auch wichtig, ihn manchmal im Geiste zu umarmen und sich damit irgendwie zu arrangieren. Wie ist es bei dir? Tust du dich damit schwer oder hast du das vielleicht vor 20 Jahren sogar schon hinbekommen? Weil ich glaube, das ist ein Riesen-Tabuthema für viele Menschen.
Es ist für viele Menschen ein Tabuthema. Für mich eigentlich auch, weil ich habe festgestellt, dass ich unheimlich gerne lebe und jetzt auch in Richtung Zukunft denke, ich hätte jetzt mit dem Tod selber gar nicht so ein Problem. Das ist eben so, das kriege ich ja gar nicht mit. Ich bin aber noch nicht so weit, weil ich meine Kids einfach noch nicht in der Spur habe. Die brauchen mich noch, die brauchen mich auch als finanziellen Unterstützer und als Ratgeber. Und ich hoffe, dass ich noch genug Jahre habe, um sie zu begleiten, um ihnen zu helfen. Auch wenn es mal irgendwo eng wird und knapp wird, hat mein Vater bei mir auch gemacht. Das machen Väter. Ich kann es ganz gut. Also bei mir kriegt jedes Kind, wenn es 18 wird, einen Führerschein und ein Auto.
Super.
Ne, das ist ein ziemlicher Luxus. Auf der anderen Seite, ich freue mich so über die großen, dankbaren Augen. Ja, und habe, ich glaube, selber beim Schenken mehr Freude als der Beschenkte.
Ja, das ist das Schönste, finde ich, wenn man Menschen beschenken kann. Aber nun hast du ja familiär gute Gene. Dein Papa ist fast 95 geworden. Ich glaube, deine Großmutter ist sogar 106. Über 106 geworden. Also ich gehe jetzt mal davon aus, Matthias, du hast die 100, schaffst du auch locker. Na. Ich drücke dir jedenfalls ganz toll die Daumen, dass es tolle 100 Jahre werden.
Ja, aber das wünsche ich meiner Frau, aber nicht, wenn wieder so ein Tatakreis durch die Gegend ziehen muss.
Nee, wir reden ja nicht von Tatakreis. Also ich glaube, du bist noch fit und ich meine so, ne, mit deinem der Rock'n'Roller in dir, der hält dich fit. Aber nervt dich das, was für Gedanken spuken in deinem Kopf rum, dass man ja dieses Bild hat, oh, ich bin jetzt 66 und ich habe natürlich schon mehr Lebenszeit von diesem geilen, tollen, wilden Leben hinter mir als vor mir. Frustriert einen das oder ist das auch so, nee, gar nicht dran denken und lieber das Leben genießen?
Nee, da denke ich schon manchmal drüber nach und ich empfinde das als gar nicht schlimm. Weil ich kann, wenn ich morgen gehen müsste, kann ich kurz vorher nochmal zurückblicken und sagen, was hatte ich für ein tolles, geiles Leben. Ja, und wenn das Leben nicht enden würde, das wäre eine Katastrophe. Ich glaube, es gäbe Mord und Totschlag. Es ist dieser unendlich wichtige Rhythmus, geboren werden, um auch irgendwann zu gehen und etwas zu hinterlassen. Und wenn es nur Good Vibes sind, beziehungsweise ich auch in meinen Kindern, meinen Enkeln weiterlebe, ich habe sogar etwas geschaffen, was mich wahrscheinlich noch jahrelang nach meinem Tode weiterleben lässt, nämlich meine Musik. Also ich schaue zurück und sage, und ich habe wirklich alles gelebt. Ich habe überall gelebt. Ich habe in den Staaten, ich war in Kanada, habe ich gewohnt. Ich habe auf Ibiza gewohnt, ich habe auf Mallorca. Ich war überall da, wo ich Bock drauf hatte und fühle mich jetzt auch nicht, jetzt fahre ich langsam ins Abstellgleis an den Bodensee, sondern sage, hey, ich habe hier einfach alles, was ich brauche. Ich merke, dass ich vorsichtiger geworden bin bei dem, was ich tue. Also früher habe ich kannte keine Angst. Ja, ich bin also früher, wenn ich konnte, und das konnte ich eben zeitweise, bin ich halt mit 260 Stundenkilometern über die Autobahn geheizt. Das war mir egal. Ich war Pilot. Wir haben Dummheiten in der Luft gemacht, die unfassbar waren. Wir haben gespielt mit den Flugzeugen. Wir sind im Tiefflug. Bitte, ich kannte keine Angst. Die kam erst mit der Erkenntnis, dass es nicht nur um mich geht.
Wie du schon sagst, ne? Also du bist Papa und du hast eine liebe Frau und du hast
Familie, du hast Kids, die brauchen dich und ich bin auch so gerne für die da. Also für mich wäre das jetzt richtig, ich würde mich richtig ärgern, wenn der Doc sagen würde, du bist morgen, hast du es hinter dir. Würde ich sagen, scheiße, ich bin noch nicht fertig. Ne? Aber ich richte mein Leben schon so darauf ein und versuche auch meine Kids so in die Bahn zu kriegen, dass sie ohne mich weiter können. Weil dann könnte ich sagen, so, ich habe jetzt genug erlebt.
Ja, du hast ja jetzt schon so viel erlebt. Also für
mit
manche.
Dem Blick zurück und sagen, hey, ja, und dann auch die Dankbarkeit, in einer Familie aufgewachsen zu sein, selbst eine tolle, große, zwar Patchwork, okay, da war ich halt ein wilder Hund, okay, aber es wird zusammengehalten, auch von der Familie. Und das ist was super Schönes. Ich bin jetzt 66 geworden, ohne zu fliehen, ohne Hunger, also ohne Krieg, ohne solche Krisen. Welche Generation kann das von sich sagen? In so viel Wohlstand und doch, klar, man macht sich Sorgen um die Ukraine oder um Israel oder um Gaza oder was jetzt gerade ist. Vor 20 Jahren haben wir uns um den Golfkrieg Sorgen gemacht. Man macht sich immer Sorgen oder vor 40 Jahren um den Kalten Krieg. Irgendwas war immer. Ja, was aber keine Rolle spielt im Prinzip, wenn es weitergeht, das löst sich irgendwann auf und wird abgelöst durch irgendwelches andere Unheil. Das guckst du dir in Nachrichten an, aber es tangiert eigentlich dein wirkliches Leben nicht so sehr. Und da haben wir hier in Deutschland oder gerade in Europa haben wir wirklich die letzten 70, 80 Jahre wirklich Glück gehabt.
Nun ist es, finde ich, ein ganz schönes Bild, der ewige Kreislauf des Lebens. Also werden Menschen geboren, es sterben Menschen. Dein Papa ist nun leider letztes Jahr gestorben. Dein jüngster Spross, Zoe, deine Tochter, die kam vor etwas mehr als 2 Jahren auf die Welt.
Ja.
Wie hat die denn das Familiengefüge aufgemischt? Weil ich kann mir vorstellen, also so, das ist ja, du bist erfahrener Papa, aber so ein kleiner Wurm, das ist ja jedes Mal wieder eine richtige Herausforderung. Und
die Kleine, die hat mir den Rest gegeben.
Klare Ansage.
Mit Rest meine ich nicht, dass es anstrengend war, sondern dass die mich so geerdet hat und ich noch nie im Leben, das liegt natürlich jetzt auch daran, dass ich ziemlich gesettelt bin, dass ich dieses Gefühl, worüber wir gerade gesprochen haben, mit der Verantwortung für die Kids noch nicht abgeben kann. Ich habe so eine Freude daran, wenn ich mit so einer Zweijährigen diskutiere. Ja, und dann diese neugierige Aktivität den ganzen Tag lang, nur auf Abenteuerreise.
Ja, ganz der Papa halt, ne?
Ja.
Oder die Mama. Die Mama ist ja auch.
Und ich unterbreche die Sachen, die ich gerne mache, also wenn ich im Studio bin oder arbeite und so weiter. Ich unterbreche das, wenn ich weiß, gleich wacht sie aus dem Mittagsschlaf auf. Da möchte ich sein. Und wenn die dann die Treppe runterkommt und erstmal laut meinen Namen ruft, Papi, also nicht meinen Namen, sondern sie nennt mich Papi, die Arme ausbreitet, mir auf den Arm springt und dann sagt, mitkommen. Und dann muss ich wieder auf Bobby Car Nummer 2 umsteigen und mit ihr erstmal 6 Runden durchs Haus drehen. Und sie ist immer vor mir und ruft dann immer gewonnen. Es ist so schön und sie berührt mein Herz so sehr. Auch mit, so wie sie aussieht, was sie lernt und wie sie sich sozial verhält. Die hat das Herz so am rechten Fleck und ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, weil ich liebe die
einfach so. Ja, ist doch toll. Und ich meine, ich glaube, das ist auch ein Geschenk, wenn man natürlich auch mit verschiedenen Lebensphasen auch nochmal Papa sein kann. Weil natürlich, als du jünger warst, da konntest du es wahrscheinlich nicht so. Natürlich ist es immer toll. Du warst immer mit Haut und Haaren Papa, aber das ist, glaube ich, noch eine andere Dimension.
Ja, weil es jetzt auch in meinem Spätfrühling eigentlich da doch nochmal ein Riesengeschenk ist und ich Dinge miterlebe, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe, weil ich keine Zeit hatte, zu unruhig war. Ich hab dieses Family-Ding wirklich erst in den letzten Jahren entwickelt, wo ich selbst gemerkt habe, ich bin nicht am Ziel, sondern ich bin auf so einer schönen Zielgeraden. Ich sage mal, der Weg ist das Ziel und ich gehe meinen Weg. Aber da gibt's eben dann doch Dinge, die man plötzlich für sich entdeckt, wo man sagt, Wahnsinn, ich habe das eigentlich 7 Mal gehabt, aber so gesehen habe ich es noch nie. Also ich ist auch so ein Ding, ich genieße die Sachen mehr. Ich bin mir der Sache einfach bewusster und versuche dann auch immer Momente festzuhalten oder zu wiederholen und sagen, hey, das ist doch so cool, dann lass uns das machen. Ja, wo ich dann denke, aber was ist denn aus dir geworden?
Du bist ein Rocker, du bist ein wirklich ein wahnsinnig energiegeladener Mensch, aber auch Christine Stark, deine Frau, ist ja auch ein Rock-Babe und sie hat auch eine wilde Energie. Ist denn dann Zoe auch? Also ist die potenziert oder ist die erstaunlich ruhig? Oder
nein,
die ist
genau die Mischung aus uns. Und ich habe
also
jetzt,
Wirbelwind.
Wir haben so Wirbelwind. Und weil meine Frau jetzt, wenn sie zu Hause ist, sich natürlich auch viel um das Kind kümmern muss und auch das Haus dann nicht verlässt, wenn die Kleine schläft, habe ich so eine Keyboard-Workstation zu uns aus dem Studio rüber ins Haus geholt. Hängt auch ein Mikro dran, dass man Ideen festhalten kann, ohne das Haus zu verlassen, also ins andere Haus zu gehen, um da zu sagen, komm, wir machen mal ein Demo. Das können wir theoretisch jetzt eine Etage unter ihrem Schlafzimmer. Und das hat sie natürlich entdeckt, ja. Und dann, wenn das Ding an ist, und dann ist natürlich ein bisschen Hall auf dem Mikro, ich muss das Ding jetzt immer anmachen. Und dann singt sie da inbrünstig mit 2 Jahren und einer Woche rein, weil sie uns natürlich auch schon im Fernsehen gesehen hat, dass wir das auch machen.
Also ich sehe schon, da ist wahrscheinlich dann auch der nächste Kind, das dann auch Rockstar werden. Aber
bitte nicht.
Ich wollte sagen, lass sie doch einfach irgendwie Medizin studieren.
Ja,
oder
sagen,
einfach irgendwas machen.
Ja, Tierärztin oder sowas.
2 Songs, zumindest von mir interpretiert. Echte Helden und Dieses Herz. Das sind ja auch Liebeserklärungen an Christine. Das sind ja Liebessongs, wo du deine Frau feierst. Was ist denn jetzt für dich nach? Du hast ja vieles ausprobiert und du hast, ich glaube, auch alle Frauen, die du hattest, waren ganz tief in deinem Herzen. Das war eine große Liebe, aber es ist halt anders gewesen. Und diesmal ist es irgendwie für dich was ganz Besonderes. Wie erklärst du das? Was hat diese Frau mit dir gemacht? Dass du
wir können uns auf Augenhöhe streiten, was ungeheuer wichtig ist. Wir haben keine Scheinharmonie und sind beide relativ kreativ ehrgeizig, wollen Dinge oder unsere Träume erfüllen und erreichen. Das sind auch so Konfliktpunkte bei uns, weil ich bin so ein Übertier. Und Matthias Reim steht bei meiner ganzen Familie, bei den Kreativschaffenden, ist eher so ein, ist jetzt zwar auch ein Geschenk durch seine das, was sich helfen kann und auch beraten kann. Auf der anderen Seite hat jeder auch immer irgendwo logischerweise auch diesen Wunsch, sich frei zu schwimmen von mir. Ja, und das ist dann nicht immer einfach. Und ich habe natürlich dann auch die Tendenz durch meine Riesenerfahrung, was Songwriting, Produktion angeht und so weiter, allen sofort reinzureden. Ich mach das einfach. Ich kann da gar nichts für mich. Ja, ich sage, entschuldige, wenn du jetzt da ins E-Moll gehst, nimmst du dir den ganzen Refrain, geh in C-Dur. Ja, ich gehe dahin, wo ich will. Du verstehst das nicht, wo ich hin will. Und dann ärgere ich mich schon wieder über mich selbst, dass ich mich überhaupt eingemischt habe. Und jetzt bin ich gerade dabei zu lernen, dass ich nur noch dann was dazu sage, wenn sie mich auch wirklich explizit um Rat fragen. Kannst du mir mal helfen? Dann kann ich helfen. Aber was ich mir abgewöhnen wirklich muss, ist reinzuquatschen, weil ich es besser weiß. Und natürlich weiß ich es besser nach 22 Alben, nach 40 Jahren im Tonstudio, nach der ganzen Ausbildung, die ich hinter mir habe. Und ich spiele auch jedes Instrument und ich kann Harmonielehrer. Ich kann das alles. Das können die alle nicht. Ne? Und natürlich
hört einfach
dann,
mal auf Matthias. So.
Ne? Natürlich bin ich dann irgendwo in mir drin so ein Klugscheißer und kann mich dann selber nicht leiden. Aber ich gewöhne es mir gerade ab und ich habe auch einen Coach, mit dem ich manchmal über solche Sachen rede.
Super.
Und der hat gesagt, du kannst eventuell, wenn es dich allzu sehr zwickt, kannst du sagen, möchtest du meinen Rat hören? So kannst du anfangen, aber wenn du dazwischen gehst und sagst, pass mal auf, geh ins C-Dur, dann hast du den Bogen. Dann ist das eine Bevormundung, eine Arrogante, die ist scheiße. Und da ist mir das auch klar geworden, sag ich, ja, das ist nicht gut. Also ich lerne jeden Tag auch noch dazu.
Du singst, glaube ich, auch in einem dieser Songs natürlich autobiografisch, dass du warst ein wilder Mann, du hast auch mit Treue Probleme gehabt. Und da möchte ich jetzt mal was ganz Offenes sagen, lieber Matthias. Ich finde ja, das Konstrukt sexuelle Treue ist überholt. Das sage ich jetzt mal schon längst. Und ich finde das schwierig, weil ich glaube, viele Beziehungen wären noch zusammen, wenn das nicht sich darauf so verfestigen würde. Ich will da jetzt kein großes Fass aufmachen und ich glaube, das ist, siehst du heute auch alles viel entspannter. Aber ist es nicht auch in deinen Augen, manchmal wäre das nicht viel cooler gewesen, wenn wir uns da ein bisschen frei machen würden? Weil klar, es ist immer die Gefahr, wenn man mal fremdflirtet, wenn man mal Sex mit einem anderen Menschen hat, dass man sich auch in diesen Menschen verliebt. Aber viele Beziehungen scheitern eben an diesem Götzen, ewige Treue und das ist eben leider häufig ein Selbstbetrug von vielen Paaren. Wie siehst du das heute mit deiner Lebenserfahrung?
Theoretisch ist das richtig. Theoretisch ist diese Treue ist ein gigantisches Konfliktpotenzial. Das ist auch ein Anspruch, den man hat. Nur jetzt kommt was ganz Bescheuertes. Jetzt kommt's. Theoretisch. Praktisch ist die Frau, die ich liebe, gehört mir. That's it. Punkt. Und umgekehrt, bei den meisten Frauen, der Mann, den ich liebe, gehört mir. Punkt.
Und, also das ist menschlich, meinst du?
Es ist menschlich, du willst das, was du liebst und diese Liebe ist ja etwas, ein Gefühl, das ist, es kommt einfach, du hast keine Chance dagegen. Und genauso dieser Besitzanspruch, der sich dann entwickelt, das ist ein nur zu menschliches Phänomen. Ja, und ich glaube, also ich kenne auch, ich habe auch Freunde und so weiter, die leben offen.
So ein offener, ja.
Die haben offene Beziehungen und haben damit überhaupt keinen Stress. Das gibt macht viele. Ich könnte das nicht. Dazu bin ich einfach zu eifersüchtig. Das ist meine.
Verstehe ich total.
Aber weißt du, der Punkt ist, wenn Dinge, die man sich nie vorstellen konnte, also jetzt zum Beispiel, ich trenne mich von meiner Frau. Da ist ja noch das erste halbe Jahr, wenn ich höre, dass die mit irgendjemand anderen ausgegangen ist, ist es immer noch meine, obwohl ich mit dir schon gar nichts mehr zu tun habe. Das ist so schräg. Ja, und dann so nach ein paar Jahren ist dir das völlig wurscht. Da kannst du dir den Gedanken, dass du da mal einen Besitzanspruch drauf hast, kann ich mir vorstellen, die soll doch machen, was sie will, interessiert mich nicht. Also ich weiß nicht, wo das herkommt und was das ist und was das bedeutet, habe aber festgestellt, dass da kann ich ja nur von mir reden. Ich, wenn ich verliebt bin und wirklich liebe, passiert mir nichts. Mir passiert nur was im Sinne von Untreue, wenn mein Herz aufgeschlossen ist. Wenn ich irgendwo schon auf der Suche nach was anderem bin, ohne dass ich es selber weiß. Ja? Und meistens ist bei mir das, meistens nicht immer, es ist eben so gekommen, dass ich, meine jetzige Frau war ja am Anfang auch eine heimliche Affäre. Und wir haben gedacht, um Himmels Willen, wenn uns jemand erwischt und ich da, ja, und dann kommt dieses komische Ding Liebe und dann kannst du den Zug nicht mehr aufhalten. Dann fliegst du auf, weil du, glaube ich, auch auffliegen willst. Dann endet etwas und das ist immer, immer scheiße, das tut immer weh und vor allem, wenn noch Kinder involviert sind, musst du so aufpassen, dass du so wenig wie möglich kaputt schlägst und Scherben hinterlässt und du musst gucken, dass du wirklich dich liebevoll, weise und verantwortungsvoll verhältst, auch wenn das am Anfang nie gesehen wird, da bist du dann immer der Böse. Das legt sich aber und irgendwann kommt auch die Freundschaft und der Respekt zurück, das ist bei mir auch so gewesen. Nach ein paar Jahren ist die Wut verraucht und dann erkennt man auch, dann kann sich auch sowas wie eine Freundschaft entwickeln.
Also noch ein Gedanke zu diesem Thema, weil ich finde, bin da total bei dir, auch mit diesem, dass man, wenn man verliebt ist, dann hat man diesen Besitzanspruch und das ist natürlich großes Konfliktpotenzial. Aber Fakt ist ja, Sexualität nutzt sich, gerade wenn man eine längere Beziehung hat, nutzt sich ab. Da kannst du jedes Paar fragen und das ist nicht mehr so toll, wie es vielleicht in den ersten Jahren ist. Und das ist, glaube ich, dann eine Gefahr, wenn man sich dann sehr auf das Sexuelle konzentriert und dann wäre es, glaube ich, schlau, vielleicht da nach vielleicht 10 oder 15 Jahren irgendwie einen Weg zu finden. Aber klar, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, es ist immer schwer, wenn man sich sehr auf den Sex dann irgendwie auch fixiert und dann merkt man, oh, das wird weniger und dann sucht man halt auch. Ne? Aber klar, jetzt kommst du wahrscheinlich, Moment mal, wenn du im Kopf nicht mehr verliebt bist, dann bist du eben auch offen. Ne? Aber,
ja, also, das ist schwierig. Und natürlich ist auch, wenn man lange zusammen ist, man muss das pflegen und teilweise auch kann man das auch, muss man es auch wiederentdecken. Und man muss die Zeit dafür, inzwischen musst du es einfach, wenn du Familie hast, musst du es planen. Ja, Samstags um 22.30 Uhr, tut mir leid, aber da haben wir ein Date. Ja, und wenn wir nämlich da kein
Quality
Date haben,
kriegen wir
richtig schlechte Laune, wenn wir unsere Quality Time nämlich um weitere 3 Monate verschieben, weil da muss der Hund zum Tierarzt und da muss das Baby zum Doc, weil es gerade Schnupfen hat. hat. Und außerdem habe ich letzte Nacht gespielt, bin fix und fertig und du hast die Nacht durchgemacht, weil das Baby nicht geschlafen hat. Und da hast du irgendwann, kommst du zu gar nichts mehr.
Ich wollte gerade sagen, nein, das ist natürlich jetzt auch bei euch gerade sowieso eine total herausfordernde Phase. Aber ich finde, also das ist ein Thema, da könnte man eine Stunde selbst drüber reden. Ich finde das ja super spannend, so mit Treue und was da für Energien sind, ne? Und was da so alles hintersteckt und wie die Menschen ticken, da könnte man lange drüber plaudern. Matthias, wenn du zurückblickst, in welcher Lebensphase hast du dich am meisten verändert? Oder gibt es da gar keine Phasen? Ist das einfach dieser Fluss des Lebens und du bist der Mann über die 66 Jahre geworden?
Bei mir war es eigentlich immer der Flow. Ich habe nur festgestellt, dass ich mich in den letzten Jahren sehr verändert habe. Und vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren habe ich mich so massiv verändert, dass ich mich manchmal gar nicht wiedererkenne. Und das liegt an einem Baby.
Kannst du konkret also verändert, dass du ganz anders tickst auch?
Ich bin viel entspannter geworden, viel ruhiger geworden. Ich ruhe ein bisschen in mir selbst und voller Erstaunen und Verwunderung stelle ich fest, wie viel Spaß mir Dinge machen, die ich immer gehasst habe.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, kannst du dich mal zwei Stunden ums Kind kümmern? Ich muss einkaufen gehen, ist gerade schönes Wetter, die würde so gerne mal rutschen gehen. Da hätte ich früher gesagt, nee, ich habe keine Zeit, ich muss ins Studio. Auch wenn ich gar nicht gemusst hätte, habe ich gesagt, ach du Scheiße, jetzt auf dem Spielplatz. Und plötzlich stelle ich fest, wie viel Spaß das macht. Und ich melde mich freiwillig, sage, hey, die Kleine war noch gar nicht draußen, ich zisch mal, ne? Aber es regnet doch, ja, da fällt mir schon was ein. Ich wollte schon seit Jahren mal wieder mit einem Kind in Spielzeugladen. Da war ich schon ewig nicht mehr. Das habe ich letzte Woche gemacht. Ich hatte so einen Spaß. Die hatte Spaß. Ja, und ich musste ihr nebenbei, während ich mir elektrische Eisenbahnen anguckte. Oh Gott. Und immer noch auf die Carrera-Autobahn schielte, sie mir jeden Plastikdinosaurier brachte. Was das denn für einer sei? Ich sagte, das ist ein, gucke auf Schild, Brontosaurus. Ja, keine Ahnung. Und ich habe festgestellt, dass wir nach einer Stunde immer noch in dem Laden waren. Mitgenommen haben wir dann eine Gummischlange.
Super.
Eine Gummischlange und ein kleines rosa Portemonnaie. Was anderes wollte sie nicht. Ich hätte ihr alles gekauft. Die hätte drauf zeigen müssen und ich habe gesagt, such dir was aus. Und das war tatsächlich der, als wir dann zurückgefahren sind. Ich habe gedacht, wow, das war echt witzig.
Und irgendwann kommt dann die Phase, wo hat, glaube ich, jedes Mädchen mal, wo sie eine Barbie will, da muss sie dich auch schon vorwarnen, aber vielleicht also bist du ja soll sie, ne?
Barbie, die kriegt auch. Ne, also das ist auch, ja genau, ich habe ihr natürlich auch wieder viel zu früh elektrischen Vespa-Roller gekauft, wo sie jetzt einfach Schiss vor hat, weil die drückt aufs Gas, dann geht der los. Sehr schön. Die saß noch nie drauf, aber meine Frau rast damit immer durchs Haus.
Seit wann kannst du über dich selbst lachen? Du warst 1990 so ein Megastar. Du bist einer der größten Stars, die wir heute haben in der Pop- und Rock-Szene Deutschlands. Ich glaube, das macht ja auch was mit einem. Und man ist dann schon auch vielleicht mal eine Phase von sich selbst ein bisschen besoffen. Hast du heute eine Selbstironie? Kannst du über dich selbst lachen? Und seit wann gelingt dir das? Oder?
Ich konnte schon immer über mich lachen, weil ich auch diesen Erfolg, den ich damals hatte, überhaupt nicht verstanden habe. Ich hatte plötzlich dieses verdammt, ich lieb dich und dann sagten sie, wir brauchen dich für eine Autogrammstunde in Hamburg. Dass sie da einen ganzen Stadtteil sperren mussten, weil da kilometerlange Schlangen war.
Und das kreischende Teenies vor allem.
Kreischende Teenies. Ich war so irritiert und ich habe gedacht, was um Gottes Willen wollt ihr von mir? Ich habe ein Liedlein gesungen, ich habe keine Brücke gebaut, ich habe keinen Tunnel gebaut, ich habe kein Flugzeug entwickelt. Ich habe einen fucking Song gemacht. Ich habe mich wirklich auch echt geschämt, dass die Leute da stundenlang, und kannst du vielen Menschen gar nicht schaffen. Du musst ja irgendwann abbrechen. Du musst
Leute enttäuschen, auch logisch.
Und musst die enttäuschen, die Enttäuschung war ja vorprogrammiert. Und das waren so Momente, wo ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Ich habe gesagt, das will ich nicht mehr. Ja, nee. Und dann habe ich aufs Land verlassen erstmal, weil ich bin davor weggelaufen. Wenn ich aus dem Haus geguckt habe, unser Haus war in Hamburg in der Nähe von einem Gymnasium, da saßen 200 Schüler auf dem Zaun. Bei jeder Freistunde, in jeder
Welcome
Pause.
Welcome to the world of Rockstar, also zur Showbiz.
Das war schon irgendwie, da hast du gesagt, oh wow, du bist ja echt ein Rockstar. Aber es ging nie in meinen Kopf rein. Es ist auch heute noch so, dass wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich vergesse, dass die Leute mich kennen. Ich bin dann immer völlig verdattert. Rein, wie gesagt, Moment, ach Gott, ja, ich bin's ja, ich bin ja ein Star. Und,
also, aber du hast dann schon eine gesunde Selbstdistanz auch weiterhin, also das hast du
ja
immer.
Ja, ich mache das, diese ganzen Selfie-Geschichten, ich mache denen eine Riesenfreude mit einer Minute Aufmerksamkeit, mache ich gerne, wenn ich die Minute habe.
Ich kann das immer verstehen, wenn man mal, stell dir vor, du bist mit Christine essen und dann möchtest du einfach einen schönen Abend mal zu zweit und dann kommen ständig Leute.
Machen wir nicht mehr.
Weil einfach zu viele Leute an den Tisch kommen. Ne?
Weil sie ja auch inzwischen, wir zusammen massiv und ich alleine reiche auch schon, um normale Dinge einzubauen. einfach die normale Dinge einfach unmöglich machen. Und wir haben jetzt im Winter haben uns mal getraut, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, aber da waren wir auch getan. Mit Skibrille, super, mit Mütze, mit Schal und sind auch echt durchgekommen, weil wir waren total verkleidet.
Also es ist aber natürlich eigentlich auch traurig, das ist halt eine der wenigen Schattenseiten in diesem Showbiz, dass man einige Dinge eben gehen nicht mehr, weil also das ist schwierig, ja, einfach Dinge mal für denen, sich zu sein, das geht dann
Dinge
nicht.
Wenn du Dinge auch liebst, und ich bin ja, ich liebe ja schwimmen gehen, ich liebe den See, das hat nichts mit Neureichtum oder Arroganz zu tun. Da hast du die einzige Chance, um in Ruhe baden zu gehen, ist das, wenn du dir dein Boot schnappst, in der Mitte des Sees stoppst und sagst, hier gehen wir baden, hier lesen wir unser Buch, hier liegen wir auf der Liege rum, weil wo sonst? Im Strandbad, das
keine
geht
Chance.
Nicht.
Nee. Ja. Wie gut kennst du dich heute selbst? Kannst du heute genau sagen, was du dir von deinem Leben wünschst? Weil viele meandern da wirklich viele, viele Jahre rum und können sich auch selbst mit 50, 60 das nicht klar beantworten. Weißt du heute genau, was du brauchst, was du willst, wo du willst, was dich zufrieden macht?
Ich kenne mich inzwischen ganz genau. Und ich bin inzwischen auch für meine Partnerin oder meine Frau wesentlich berechenbarer und ein ganz anderer Sicherheitsbaustein, als ich es vor 20 Jahren war. Und ich glaube, das liegt mit Sicherheit ein bisschen am Älterwerden, am ruhiger werden, aber vor allem etwas am Entspannen. Ich bin entspannter, ich bin ruhiger, was, wenn eine CD veröffentlicht wird. Ich starre nicht mehr auf die Konkurrenz, die mir die Nummer 1 nehmen könnte. Das ist mir egal. Ein guter Song bleibt ein guter Song, und wenn es jetzt diese Woche nicht die Nummer 1 ist, dann ist es vielleicht nächste Woche oder auch nicht. Diese Songs werden gehört und werden geliebt. Das ist, früher bin ich irre geworden, wenn das nicht auf 1 gegangen ist.
Also du hast dann schon gebrannt. Du hast diesen Ehrgeiz gehabt, ne?
Dann, ja, da wollte ich unbedingt. Und ich bin dann auch oft enttäuscht worden, weil dann irgendwas Blödes kam oder irgendein Rapper an mir vorbeigezogen ist.
Ja, geht ja gar nicht, ne?
Das geht ja gar nicht. Nein, aber es ist so ein bisschen, der Kölner sagt, es geht, wie es geht.
Du, ja, finde ich also
toll. Es ändert sich auch in meinem Leben nichts.
Ja. Stellst du denn eine zunehmende Kompromisslosigkeit fest? Ich meine jetzt vor allem, dass man eben, wenn man älter wird, weiß man genau, welche Menschen möchte man um sich haben. Es gibt, man möchte ja mit 20 allen gefallen und man möchte es irgendwie allen recht machen. Das, glaube ich, verändert sich. Würdest du sagen, du bist ein bisschen Kompromiss oder bist kompromissloser geworden, wenn es darum geht, dass du dein Leben eben auch leben kannst?
Ja, ich versuche das durchzusetzen, aber ich habe so ein Gen in mir. Das heißt, ich möchte es allen recht machen. Und ich möchte das eigentlich nur glückliche Menschen um mich rum sehen. Ja. Das geht nicht immer. Und habe mir durch dieses Verhalten, durch diese Harmoniesucht, habe ich mir viel in meinem Leben kaputt gemacht.
Also du warst zu sehr viel Kompromissen früher bereit.
Ja, und ich habe auch harmoniesüchtig, ich habe auch Probleme nicht angesprochen, was ich heute tue. Ich habe auch Sachen, die man ändern muss, nicht geändert, weil das auch Gespräche erwirft, wo man vielleicht mal Sachen sagt, die wahr sind oder hart klingen oder wie auch immer. Aber wenn du keinen Streit führen kannst oder deine Meinung nicht vertreten ist oder deine Meinung nicht ausdrücken kannst, wie soll zum Beispiel dein Partner kapieren, was mir an ihm nicht gefällt? Die hat ja gar keine Chance. Klar, ja, und ich bin dann immer so in so einem Fass gewesen, und wenn ich überlaufe, laufe ich über mich weg. Und das versuche ich einfach zu verhindern, indem ich meine Emotionen zeige und auch ausspreche und ausdrücke. Und auch wenn das manchmal in einem Streit endet, ist mir ein Streit lieber, als in meinem eigenen Saft und meinem eigenen Frust zu ersticken.
Also das ist auch ein Learning, sagen, was ist, und sich dann auch vor dem Streit nicht aus Harmoniesucht zu scheuen. Ne? Das hast du gelernt.
Das habe ich früher gemacht. Okay. Und das war ein Fehler. Und damit habe ich manchen Menschen mehr getan, als ich es eigentlich verhindern wollte durch meine Harmoniesucht. Ja, die dann plötzlich von einem ganz anderen Menschen stehen, weil dieser Mensch wie ein Fass ist, der überläuft und dann plötzlich alles zerschlägt.
Und dann, es ist einfach finito, und dann kann man auch nichts mehr kitten. Matthias, du bist fitter, glaube ich, denn je. Also wir hatten vor 2 Jahren das Gespräch, du hast ein Gym zu Hause und du bist auf der Bühne viel fitter noch als vor 10 Jahren. Trotzdem bist du 66. Deswegen die Frage, was ist für dich Tollste, das Schönste an dieser Lebensphase? Man nennt es auch den Herbst des Lebens. Und was geht dir auf den Sack? Also auf was kannst du verzichten?
Das ist so einfach.
Also, bitte, hau raus.
Mit 66 bist du im Kopf wirklich klar. Du weißt, was du tust. Du hast eine unglaubliche Berufserfahrung. Du kannst sprechen, du kannst Songs schreiben. Du weißt, wo die Fehler in Songs liegen. Du bist wirklich... Das Einzige, was mir dann richtig auf die Nerven geht, ist, dass du auch leider merkst, dass du 66 bist. Ob das jetzt Kondition, bin ich gut, keine Frage. Das kriege ich aber auch nur deswegen, weil ich Training mache.
Ja, und weil du total schlank bist. Ne? Das muss man auch so, du bist durchtrainiert, schlank und tust ja auch was dafür. Ne? Also,
keine Frage, aber ich merke es trotzdem. Wenn sich das Wetter ändert, habe ich rheumaähnliche Symptome.
Also das, ja, so ein bisschen, der Körper, der macht sich
ja, so, ne? so, so, ja. Plötzlich, ja. Also manch, ja, und wenn dann irgendwie das Sturmtief kommt, du hörst es, siehst es auf deiner Wetter-App und spürst es aber schon drei Tage vorher in deinen Knien. Das ist so scheiße, das hatte ich früher, ne, so Kleinigkeiten.
Ja, klar, dann, also.
Oder wenn du jetzt 5 Stunden im Auto gesessen hast, früher bin ich aufgestanden und rausgegangen. Heute sage ich mir, oh Gott, warte mal, erstmal, ne, langsam. Und das ist auch ein bisschen der Grund, weswegen ich keinen Sportwagen fahre. Mm. Ja, da sitze ich wie auf so einem Brett, auf dem Stuhl. Ja, ich hatte mal einen, der hatte gar keinen Sitz, der hatte nur eine Blechplatte.
Das sah wahrscheinlich mega schnittig und toll aus, ne, aber irgendwie so unbequem.
Ne, und denke ich heute, was sollte der Scheiß, ne? Also ich fahre wirklich gerne hochbequeme Limousinen, die mich möglichst entspannt dahin bringen, wo ich dann eben nicht mehr entspannt sein darf und will, nämlich wenn ich auf die Bühne gehe.
Ja.
Da brauche ich auch mein Lampenfieber, da brauche ich das Feuer, da brauche ich mein Beruhigungsbier, was mich natürlich gleichzeitig anfeuert, weil ich natürlich, ich vertrage ja nicht viel. Nach einem Bier bin ich ja schon ein bisschen Hacke. Ja, nicht so, dass man es merkt, sondern ich merke so
ein bisschen locker, ne?
Krieg so ein Grinsen ins Gesicht und weil ich auch schlank bin, brauche ich jetzt nicht ein Fass, sondern da reicht so schön wenig. Das ist in Ordnung, ich kenne mich so gut, dass all diese Sachen mir heute richtig Spaß machen, ich kann sie, aber die Zeit läuft auch weiter und ganz bestimmte Sachen fallen irgendwann auch ein bisschen schwerer. Und das fing dann eigentlich fing das schon mit 50
an. Ich wollte sagen, und Knie sind ja auch so eine fiese Geschichte, ne? Gerade wenn man über die Bühne rockt und so, dann merkt man auch manchmal, muss man schon aufpassen, ne? Wenn man mal zu sehr, wenn man jetzt so mit der Gitarre und dann, ne,
das. Ja, oder ich hab das, wenn ich mit dem Baby spiele, irgendwann tut mir der Rücken so weh, weil jetzt ist sie Gott sei Dank inzwischen so groß, dass wenn sie meine Hand nimmt, stehe ich gerade. Vor einem halben Jahr noch war ich in so einer gebeugten Haltung, aber wollte sie nicht loslassen, weil sie gerade Treppenlaufen gelernt hat. Und am nächsten Morgen wachst du auf und hast einen Muskelkater und das Kreuz verbogen. Horror. Und ich habe sie jetzt neulich, wollte ich sie schwungvoll in ihren Kindersitz auf dem Rücksitz packen.
You wish, ne?
Da habe ich also 3 Tage zu tun gehabt.
Also mit, ne? So eine kleine Verrenkung.
Dann, ja, meinen Doc angerufen, ne? Und der sagt, komm, hol dir eine Kortisonspritze, wir spritzen direkt rein. Ne? Ich sage, ja, super. Ja, so, das sind so die Kleinigkeiten, wo ich dann denke, dass mit 25 wäre dir das nicht passiert.
Und hast du auch so eine Diskrepanz? Es gibt ja Momente, wo man im Kopf sich immer noch wie Mitte 30, Anfang 40 fühlt und dann sagt der Körper eben, nee, Moment mal, Matthias, ist aber nicht. Oder ist das auch, dass du dich tatsächlich auch mental reifer fühlst? Weil das finde ich auch nichts Schlimmes. Es ist ja auch schön, wenn
es,
du,
es gehört,
ne?
Also es gehört dazu. Und so ein bisschen, wenn du dich mental gut fühlst, ist das eins, das ist in Ordnung. Und ich glaube, dass in meinem Alter fühlt man sich mental oft wohl. Man fühlt sich oft wohl, wenn man sagt, hey, ich war nie besser als heute. Okay, dann gucke ich in den Spiegel und sage, aber meine Merkel-Falten sollte ich mal aufspritzen lassen.
Bitte nicht, Matthias.
Nein, der Kopf,
bitte
nicht. Der Kopf ist ja anders, weil in meinem Kopf bin ich der gleiche geblieben. Mhm. Bin weitergekommen. Ich bin eigentlich, wenn ich diesen Kopf, den ich heute habe und dieses Wissen und die Fähigkeiten, wenn ich die vor 35 Jahren gehabt hätte, wäre ich mit vielem anders umgegangen.
Sowieso, ne?
Ne? Mhm. Das ist völlig, völlig klar, aber
das ist eben auch das Gemeine im Leben und auch das Spannende im Leben. Du musst eben deine Erfahrung machen, du musst auch mal mit Karacho auf die Schinden fallen und dann lernst du auch daraus und das ist einfach so. Und du bist immer wieder aufgestanden und guck mal, ne, also du bist heute so glücklich wie nie und das ist, glaube ich, was sehr Inspirierendes, Matthias. Was hättest du denn gerne schon vor 20, 30 Jahren gewusst, was du heute weißt? Kannst du da was spontan raushauen, weil du hast ja auch viele Fehler gemacht.
Du ganz einfach, das mag jetzt richtig alt und blöd, den Wert meiner Familie zu schätzen und die Zeit mit den Kids zu genießen, konnte ich nicht.
Ja.
War zu unruhig.
Du warst einfach zu getrieben. Ne?
Ich war zu getrieben. Das ärgert mich heute ein bisschen. Ich hole das im Moment massiv nach, auch mit den großen Kids. Also wir nehmen es wirklich, wir versuchen uns immer Zeit zu nehmen. Und ansonsten stehe ich immer da und denke zurück und sage, das ist schon okay, wie du warst, wie du gehandelt hast, weil das hat dich ausgemacht. Das hat dir auch letzten Endes deine Kreativität gegeben, den Motor gegeben, um das alles zu schaffen und der heute natürlich auch meinen Kids oder meiner Frau zugutekommt.
Und eben auch, also ich meine, die Lyrics werden, finde ich, auch immer besser. Das ist ja auch so diese Lebenserfahrung und dass du so eine im positiven Sinne Weisheit hast, ne? Und da kommt ja auch sehr viel in den Texten durch, finde ich, ne?
Ich versuche aber auch grundsätzlich niemals mit dem erhobenen Zeigefinger zu singen. Nach dem Motto, du musst zu den Sternen fliegen. Wenn, würde ich singen, ich flieg mal zu den Sternen und guck mal nach, was da oben los ist. Das hatte ich neulich noch. Ich sitze gerade an einem Song mit einer weltbekannten Metalband und das ist aber deutsch. Und da waren dann so Textelemente waren schon da und ich bin da rübergegangen und habe gesagt, das geht nicht, das schreiben wir jetzt erstmal um. Ja, weil das ist so, und da denke ich, mein Gott, hast du eine Erfahrung? Ja, du warst also so tolle Bilder drin, aber
super.
Um diese Message weiterzugeben, pack das in die Ich-Form. du erlebst das. Jetzt kann sich jeder überlegen, könnte ich so auch mal sehen. Als wenn du dann eben mit in dem Song kommst, ne, wie gesagt, du musst erst zu den Sternen fliegen, um zu wissen, was Höhe ist. Ja, du musst, du. Das, ja, ne, das geht gar nicht. Schau nach vorn und nicht zurück. Nein, nein.
Ich schaue nach vorne und
versuche mal nicht zurückzugucken. Das Ganze mal so ein bisschen runterzubringen und auf dich zu bringen, dann kann sich jeder aussuchen, ob er die Message annimmt.
Und den Namen dieser Metalband kannst du aber nicht verraten, das ist noch ein Work in Progress.
Ne? Ja, ist noch ein Work in Progress.
Schade, aber wir werden es bald erfahren.
Ja, aber okay. ich mach das. Das
hört sich spannend an.
Macht einen Riesenspaß.
Glaubst du im Leben auch manchmal an Vorherbestimmungen des Universums, des Schicksals oder bist du dafür zu sehr strukturierten Kopfmensch und sagst, nee, wir haben das schon alles selbst in der Hand, da ist nichts vom Universum vorher bestimmt in manchen Dingen.
Das
ist eine schwierige
Frage. Muss ich da wirklich drüber nachdenken? Ja, ich glaube an sowas wie Schicksal, weil es gibt, fangen wir mal ganz banal an, es gibt keinen Grund, sich in irgendjemanden so zu verlieben, dass man sein Leben wegwirft, wahnsinnig viel Geld ausgibt, um letzten Endes auch wieder in irgendeiner Normalität zu landen. Das ist dann irgendwie Schicksal. Was ist zum Beispiel, warum fühlen sich Menschen in einer Sekunde so zueinander hingezogen, dass sie ihr gesamtes eigenes Leben sprengen und sagen, nur noch wir beide? Das macht keinen Sinn. Auch sich zu verlieben macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es ist nicht vernünftig. Ja, und es passiert einem trotzdem.
Und das passiert, stimmt. Das ist für mich ein sehr guter Punkt. Also das ist dann doch natürlich, da merkt man, da wird vielleicht doch irgendwas.
Da ist irgendeine Energie, ne? die man nicht erklären kann. Und die kann auch keiner erklären, Gott sei Dank. Sonst hätte man da wahrscheinlich schon so eine Pille gegen.
Sowieso. Oh, nein, das bringt es auch.
Da hinten vor kurzem, warte, nimm schnell.
Also wahrscheinlich ist es, ich glaube, wie immer, es ist eine Mischung im Leben. Also einige Dinge kann man gar nicht steuern, aber natürlich kann man auch viel ganz gezielt machen, damit
ja,
man
es
in
gibt
richtigen
auch Dinge
geht,
in meinem Leben, die so wundersam waren. Ich litt zum Beispiel, als ich um die 40 war, litt ich ein halbes Jahr lang massiv unter Tinnitus. Tiefton. Ist mein Kopf dröhnt. Dann habe ich meinen Sohn besucht, der war damals 1 oder 2 Jahre alt und meine Ex-Frau sagte, wie geht's dir? Sag ich, dreh durch, ich gehe nachher nochmal ins Krankenhaus, krieg noch eine Infusion und hol mir was gegen Tinnitus. Und dann guckte die mich an, sagt, wo du gerade hier bist, komm mal mit, ich kenne da so einen chinesischen Wunderheiler. Und die sagt, boah, komm mir jetzt nicht mit so einer Scheiße. Die sagt, jetzt komm einfach mal mit. Und dann guckte dieser Wunderheiler mit görlischem Dialekt, guckte mich in so einem Reihenhaus an und dann alles klar, ich schick dir was. Und ich dachte, super. Hab dem einen Huni gegeben und guckte meine Ex-Frau an und sagte, sag ich, ey, du kommst auf Klamotten. Und die sagten, warte mal ab, vielleicht hat's was gebracht. So 4 Wochen später kam aus Amerika das bestellte, widerlich stinkende Medikament, also es waren so komische, fette Pillen, die haben gestunken nach Rattentod. Und ich habe gesagt, Gott, ich hatte immer noch dieses Dröhnen im Ohr und war jeden zweiten Tag bei irgendeinem Arzt, die alles versucht haben. Und dann nahm ich einen, in Gottes Namen, und habe das dann irgendwie mit einem Glas Wasser runtergeschluckt. 2 Stunden später machte es klack und mein Tinnitus war weg und kam nie wieder. So, also, wenn ich jetzt nicht meinen Sohn besucht hätte und meine manchmal etwas sonderbare Ex-Frau gesagt hätte, nun komm, give it a chance. Und dann kriegst du irgendwas Stinkendes zugeschickt und dann in Gottes Namen.
Und du denkst, was wollt ihr von mir? Ne?
Wollt ihr? Und es war weg. Ja. Und es kam wieder. Ja. Also solche Sachen, das ist für mich dann auch Schicksal. Denn wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte die das nicht zu mir gesagt. Ich wäre nicht dahin gegangen und hätte vielleicht heute noch darunter gelitten. Das war kein Zufall. Und dann habe ich den angerufen, sage ich, wie lange muss ich das Stinkezeug denn nehmen? Es ist weg. Sagt er, wenn es weg ist, ist es weg.
Ich finde, das ist ein wunderbarer Schluss, weil finde jetzt die letzte Frage, wohl, ich stelle dir doch noch die letzte Frage. Und zwar ist es die Frage, die ich dir schon vor 2 Jahren gestellt habe. Und ich kann da nochmal jetzt an die Hörer und Hörer raussenden. Also das Gespräch von vor 2 Jahren war auch ganz toll mit Matthias. Ich habe viele Sachen ihn bewusst nicht gefragt, die ich dich vor 2 Jahren schon gefragt habe. Aber die letzte Frage, was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit der Lebensweisheit, die du heute gesammelt hast, mit auf den Weg geben?
Oh, das ist auch wieder so eine ganz schwere Frage. Wenn ich mich selbst heute mit 18 beraten würde, dann wäre ich nicht da, wo ich wäre. Dann wäre ich nicht der, der ich bin. Da wäre ich vielleicht Lehrer. Auf jeden Fall hätte ich den ganzen Zauber des jungen Rebellen, der etwas, einen Traum hat, den hätte ich genommen.
Also einfach, das wäre blöd und gar nicht beraten, einfach diesen Weg gehen und mit allem auf die Nase fallen, aber wieder aufstehen, einfach machen.
Ja, sonst würde mir auch keiner zuhören.
Stimmt. Matthias, ich wünsche dir für Zeppelin ganz viel Erfolg, wobei du ja sagst, es ist eigentlich egal, ob es jetzt auf Platz 1 oder 3 ist, du bist happy mit dem Ding und das kannst du auch sein, es ist ein tolles Album geworden. Du bist wieder auf Tour dieses Jahr,
reichlich,
ne? Aber hoffentlich hast du auch genug Zeit für Quality Time. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Matthias.
Ja, aber das alles war Gute. Ja jetzt schon Quality Time hier zu sein.
Das bist ein erst einfach durch und durch ein Charmeur. Alles Gute dir, Matthias.
Danke dir auch. Tschüss.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.